Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Hallo Henrike.
Hallo Tobi.
Ganz ungewöhnliche. Ich habe versucht zu vermeiden, zu sagen, dass sich die Saison dem Ende nähert. aber jetzt ist dann auch wirklich gut. Nein, damit habe ich es dann jetzt doch wieder gesagt. Also, Daniel muss arbeiten heute, deswegen müsst ihr mit uns beiden Vorlieb nehmen. Aber das machen wir jetzt schon seit geraumer Zeit ganz gut, dass wir die unterschiedlichen Verfügbarkeiten von uns dreien so geschickt aufeinander dröseln, dass es trotzdem jede Woche einen Tennis-Podcast von uns gibt. Nachdem wir uns letzte Woche ja mehr über Fashion und Sonstiges unterhalten, versuchen wir heute wieder ein bisschen mehr in Richtung des Tennissports zu uns entlang zu hangeln und darüber zu reden. Wobei, ganz so einfach fällt es mir nicht, denn ich muss ehrlicherweise sagen, aufgrund auch von ein bisschen viel Arbeit und allem kam ich so gut wie kaum dazu, die ATP-Finals so richtig zu verfolgen. Also zumindest in der Intensität, wie ich mir das normalerweise wünsche. Aber ich habe ja dich an Bord, Henrike. Du hast alles gesehen, stimmt's?
Ja, jede Sekunde. Ja. Jede Sekunde. Nein, das nicht, aber ich habe von den Finals schon einiges gesehen. War auch ganz, also ehrlich gesagt, Matches waren, es war jetzt kein richtig langweiliges dabei von denen, die ich gesehen habe. Manchmal sind ja so Kröten mit drin.
Stimmt.
Aber Qualität passt schon.
Finde ich übrigens gerade super, dass wir vor circa 3 Minuten vereinbart haben, lass uns mit dem Davis Cup starten und nicht dich jetzt auf den ATP-Final schubst. Ja, bleiben wir jetzt dabei oder dann doch Davis Cup? Nein, also sag mal, was ist dein Eindruck? Also vor allen Dingen, vielleicht ganz kurz von mir, meine Beobachtung mal generell ist, naja, es ist und bleibt halt die Premium-Veranstaltung der ATP. So wie ich das mitbekommen habe, sind die Zuschauerränge nicht nur sehr gut gefüllt, sondern was die Anzahl der Tickets der Verkauften angeht, wohl auch so, wie man liest, dass jeder Tag ausverkauft ist. Und das finde ich natürlich schon jetzt einen ziemlichen Kontrast und Gegensatz zu den, sag ich mal, Eindrücken der letzten Wochen, die wir so gehabt haben, wenn es um leere Zuschauerränge in Saudi-Arabien ging bei einer ähnlichen Premium-Veranstaltung, nämlich dem WTA-Finals.
Ja, es ist das absolute Kontrastprogramm, wenn man mal auf die Zuschauer schaut. Also es sind gefüllte Ränge, das war aber in Turin, glaube ich, auch jetzt mal abgesehen von den Corona-Ausgaben auch nie ein Problem. Die Finals ziehen ja jetzt, glaube ich, weiter nach Mailand, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das steht
man
zur
überlegt.
Debatte.
Man überlegt.
Wir haben 24, genau, in 25, ja. Also nächstes Jahr finden sie vertraglich geregelt noch ein weiteres Mal in Turin statt. Und danach schwebte ja auch hier dieses Damoklesschwert, die Option, wie auch immer, im Raum. Ja, wo gehen sie denn dann hin? Und natürlich ist da auch
stimmt,
wieder...
Stimmt, es waren nur 5 Jahre, richtig. Es war nicht mehr wie in London auf 10.
Ja.
Sondern
auf 5, das heißt nächstes Jahr nochmal Turin.
Richtig.
Und dann ist die Frage, kommt der PIF, also der saudi-arabische Staatsfonds, der Sport nach Saudi-Arabien holt, daher mit ganz, ganz, ganz viel Geld und versucht, ATP das schmackhaft zu machen, das auch dahin zu lotsen? Oder gibt es, und das kam jetzt eben, das wird jetzt eben diskutiert, gibt es die Möglichkeit, durch ein sehr lukratives Angebot, die ATP-Finals innerhalb von Italien umzuziehen, nämlich nach Mailand in eine tolle neue Arena, die da gerade gebaut wird, 16.000 Zuschauer Fassungsvermögen und die wird im Zuge der Olympischen Spiele, Winterspiele von, weiß nicht, San Giorgio, Johann, Impusta, Anton und sonst was Tal, ich weiß gar nicht, wo sie stattfinden, wird diese Arena in Mailand gebaut. Und vor dem Hintergrund eben gibt es jetzt wohl ein sehr, sehr gutes, lukratives Angebot an, ist ja ein netter Zufall, an den italienischen Boss der ATP, an Andrea Gaudenzi, ob man das Ganze nicht einfach halt ein paar hundert Kilometer nordöstlich ist es dann von Turin, nämlich nach Mailand verlegt. So viel, zu dem ich mitbekommen habe.
Da hast du in dem Bereich auf jeden Fall mehr mitbekommen als ich. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich habe das nur aus den Wie immer wieder sehr guten Spielkommentar von Sky so aufgeschnappt, dass da halt Umzugsgedanken sind. Es gab auch in den Fanreihen schon Plakate, wo dann drauf stand, dass man das Ganze doch gerne in Turin behalten würde. Also die Fans. Ja, also ich sag mal so, aus Fansicht und auch wenn man jetzt mal den Zuspruch annimmt, würde es sich auf jeden Fall lohnen, der Kulisse wegen es in Italien in dem Falle dann zu behalten. Wobei man natürlich sagen muss, ich habe das Gefühl, würden die ATP-Finals nach Saudi-Arabien vergeben werden, würden bei den Herren trotzdem mehr Zuschauer da sein als bei den Damen, weil es einfach auch die etabliertere Veranstaltung ist. Und tendenziell vielleicht der Frauensport in Saudi-Arabien jetzt nicht unbedingt das Produkt ist, was da ganz oben steht. Aber das ist natürlich hätte, hätte, Fahrradkette, man weiß es nicht. Aber rein von dem, was Turin da gemacht hat, wie die Leute das annehmen, wie die Stimmung ist und das Ganze drumherum, würde ich mir anstelle der ATP diesen lukrativen Deal, das dann nach Mailand in eine neue Halle zu verpflanzen, durchaus durch den Kopf gehen lassen. Es macht einfach Spaß. Ich meine, du hast wirklich dieses Jahr auch von den Doppeln, was ich gesehen habe, echt eine hohe Spielqualität. Wirklich gute Matches, obwohl mancher da am Ende schon seiner Kräfte krebst. Kriegt man da auch was für sein Geld? Muss man ganz neidlos anerkennen.
Und ich finde durchaus natürlich auch ein Argument pro Italien ist natürlich, dass mit Jannik Sinner die aktuelle Nummer 1 aus Italien kommt, dass insgesamt das italienische Tennis ja in den letzten Jahren eine enorme Aufholjagd und jetzt auch, ich will nicht sagen Dominanz, aber halt schon eine ungeheure Präsenz in der Weltspitze entwickelt hat. Und das erinnert vielleicht auch so ein bisschen an einen Move aus inzwischen lange vergangener Zeit, als nämlich Hamburg hier seine Masters-Lizenz sozusagen verloren hat und ein smarter, kluger Geschäftsmann namens Ion Tiriac erkannt hat, dass es ganz gut wäre, diese Tausender-Lizenz in Spanien anzusiedeln, weil einfach das spanische Tennis zu der Zeit, als eben dann in Deutschland so ein bisschen der, es klingt jetzt arg dramatisch, aber der Niedergang da war, also als die Boris- und Steffi-Zeit vorbei war und die Präsenz und die Begeisterung für Tennis in Deutschland abnahm, hattest du auf der spanischen Seite eine sehr, sehr starke Fanbase und dann natürlich auch unterstrichen mit den entsprechenden Erfolgen. Ob das Juan Carlos Ferrero war, Carlos Moya und dann natürlich Nadal, sprich mit der Etablierung des Masters in Madrid, will sagen, mit einer starken italienischen Squadra, die es nicht alle zu den ATP-Finals schaffen, aber auch ein Berrettini, wer weiß, vielleicht kommt er ja nochmal, war auch schon bei den Finals mit dabei, das Ganze
Du
in einem
hast ein Doppel,
sportbegeisterten
du
Land,
hast
ein
gerade auch ein
Doppel,
Doppel dabei,
ja,
Bolelli
total.
und Vavasori.
Ja, also da, vor dem
Also.
Hintergrund finde ich, würde es auch in Verbindung eben mit dem Publikum, mit dem Land als solchen Spaß und Sinn machen. Aber wir alle wissen, am Ende geht es immer halt auch um die Erschließung von neuen Märkten, ergo um Kohle.
Ja gut, aber es ist ja schon der Plan oder die Überlegung, nach Saudi-Arabien ein Masters zu vergeben oder irgendwo in die Ecke da. Und das ist vielleicht auch mein erster Schritt, um dann die Fanbase aufzubauen. Ich habe durchaus ein Verständnis dafür zu sagen, na ja, man will diese Regionen auch erschließen. Ne? Das ist natürlich politisch und vom Lebenswandel her schwierig. Das sehe ich auch alles ein. Aber ich verstehe durchaus auch das Argument zu sagen, na ja, man muss ja auch an irgendeiner Stelle anfangen. Das Wichtige ist halt, dass man dann sein Druckpotenzial, das man hat, auch ausnutzt und sagt, na ja, wenn wir schon kommen, dann müssen aber bestimmte Dinge auch gemacht werden. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das zum Beispiel bei den WTA-Finals geklappt hat oder nicht. Es ist aber die Frage, ob man wirklich so weit gehen sollte, seine Spitzenveranstaltung an einen Ort zu verlegen, der mit seinem eigenen Sport halt noch nicht so viel zu tun hat. Ne? Also ist die Entwicklung des Sportes an diesem Ort setzt man da nicht vielleicht mal drei Kategorien tiefer an? Wir sehen ja auch, was im Fußball, die Weltmeisterschaft, wie die sich da auch so ein bisschen ihr eigenes Produkt für das Jahr kaputt gemacht haben, weil halt Leute gesagt haben, nee, Freunde, also bei aller Liebe mit Sportentwicklung und allem Zip und Zapp, aber man muss ja auch nicht alles mitmachen. So, ist jetzt eine Frage, die man stellen kann.
Total. Und also in Katar. ich bin bei dieser internationalen und insbesondere in die Richtung gehenden Fußballgeschichte nicht so drin, aber meines Erachtens spielt doch Ronaldo und Neymar, die spielen doch in. Spielen die nicht in Saudi-Arabien? Doch, die spielen in
Ja.
Saudi-Arabien, oder? Und nicht in
Ja, weil
Katar.
die noch ein paar Kröten haben wollen, aber kriegst du von denen ernsthaft noch was mit, außer
Nee.
dass hier.
Das natürlich sowieso nicht. Also
So.
ich schon gleich gar nicht, aber alle anderen, das ist ja früher hat man also als Beckenbauer und sonst was in die USA gewechselt sind, hat man gesagt, in die Operettenliga. Und ich glaube,
Bin ich zu jung
geiler,
für, glaube
ja,
ich.
geiler, ich bin kein Boomer, aber geiler Boomer-Ausdruck, in die Operettenliga. Und Saudi-Arabien ist ja auch so eine Operettenliga. Aber wie gesagt, meines Erachtens fand ja die Fußballweltmeisterschaft in Katar statt und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war oder wird da auch Fußball gespielt. Da haben sie auch so ein paar Allstars hingelockt, das aber vor allen Dingen im Vorfeld der WM, um den Sport dann schon so groß zu machen, wie er dann dort erblühte. Also zurück zum Tennis. Ich glaube, dass wir, und das zeichnet sich ab, dass wir um die Tausendervergabe nach Saudi-Arabien nicht drumherum kommen werden. Das wird so seinen Weg gehen. Und wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich sagen, ja gut, dann gib denen Tausender, aber lasst die Finals jetzt bitte schön.
Ja,
In dem Fall in
würde ich auch
Italien, ich
machen.
wollte jetzt sagen, in Europa spricht aber auch überhaupt nichts dagegen, irgendwann mal zu sagen, irgendwann finden die Finals in den USA statt, ja. Ist auch ein
Auch
tennisbegeisterter
okay,
Markt, ja.
aber ich würde sie schon in einem, an einem Ort lassen, wo es auch Sinn ergibt.
Ja.
Zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, die Finals nach Deutschland zu legen, wäre für mich genauso Quatsch. Es ist zwar für Europäer,
Wir haben den Zverev und den
ja, aber
Altmaier und
trotzdem,
den
ja, aber
Hanfmann
mit
und den
allem drum
Struff.
und dran. Ja,
Nein, und Kravets
Entschuldigung,
Pütz,
glaubst
Entschuldigung, ja. Nein, ich
nee,
bin da
aber
vollkommen bei dir.
würdest du emotional sagen, eine Finals passt nach Deutschland? Nein. Also ich meine, die Italiener haben ja auch investiert in den Sport. Die haben ja nicht so eine breite Masse an Spielern bei Damen und Herren, weil sie gesagt haben, och, wir legen jetzt mal die Füße hoch. Ne? Das ist ja auch eine Form von Sportentwicklung.
Dann bin ich vollkommen bei
Insofern,
dir.
das Gleiche gilt für die USA. Die haben halt wieder investiert, wieder eine breite Spielerschaft bei Damen und Herren. Da kann ich das auch absolut nachvollziehen.
Und London?
Saudi-Arabien, I'm really sorry. Bei London war es zu der Zeit auch völlig in Ordnung.
Ja, wobei London fand ich irgendwie noch ein bisschen anders, da weniger jetzt, also die Argumentation über Italien hat er investiert und hat jetzt hier die Spieler und Spielerinnen, USA Dito, könnte man sagen, ja gut, London hat hier Andy Murray gehabt und Dan Evans. Da finde ich aber, war es eher dem, warum hat das so gut geschuldet, warum hat das so gut funktioniert? Ich glaube, das war dem geschuldet, so rum muss es heißen, dass London einfach über eine lange Zeit hinweg, ich würde sagen, also definitiv mal bis zur Brexit-Entscheidung halt die City in Europa war, die
Ja.
im größeren Kontext, würde ich jetzt mal sagen, kulturell extrem
Ja, dem
viele
ganzen
Menschen
Glanz verliehen.
angezogen hat, ja, und das war halt,
Ja.
London war zu der Zeit schon der Place to be irgendwie. Jetzt werden andere sagen, nee, es ist doch Paris oder hast du nicht gesehen, so, aber London war schon etwas, im positiven Sinne meine ich das übermächtig, was die Strahlkraft anging. Ich finde, deswegen
Ja,
hat es da ganz gut
das
hingepasst, ja.
stimmt.
Abgesehen
Ja,
davon, dass
und
die Briten auch ein total begeisterungsfähiges Publikum sind beim Sport, ja.
So ein kleines Turnier namens Wimbledon haben. Also die verstehen
Ach,
schon auch
stimmt ja,
was,
ja.
die verstehen schon auch was von Tennis und Tenniskultur. Ich meine, Tennis mit seinen Regeln ist dort ja so ein bisschen entwickelt worden. Ursprünglich kommt es zwar wahrscheinlich aus Frankreich, aber ich sag mal so, die Briten haben halt ganz grundsätzlich eine große Sporttradition, aber daran siehst du ja letzten Endes, dass das untermauert ja durchaus unseren Punkt auch, dass der Ort, wo man das macht, schon auch in irgendeiner Form zum Sport beitragen muss, zu der ganzen Geschichte. Sei es jetzt, dass man sagt, okay, die Stadt verleiht dem Ganzen Glanz und Ausdruck, oder sagt man, man packt das an einen Ort, in dem gerade der Tennissport sehr stark ist. Ich finde es ja völlig legitim zu sagen, man macht das jetzt nur für 5 Jahre und nicht mehr auf 10, um halt auch auf diese Entwicklungen reagieren zu können. Es macht ja auch absolut Sinn, deine wertvollste Veranstaltung an einen Ort zu geben, wo auch das gerade gut angenommen wird. Kann ja sein, wenn in 5 Jahren Frankreich wieder ganz stark ist mit seinen Spielern, dass man sagt, naja, warum packt man es nicht nach Paris oder weiß der Geier was? Also es ist wirklich, insofern ist es durchaus nicht dumm zu sagen, man nimmt jetzt diese Welle auch mit, weil wirklich das Turnier, also diese Woche, es war echt schön, es hat Spaß gemacht.
Ja,
Wirklich.
und apropos Sport, was ich so mitbekommen habe, also wie gesagt, ich habe mir es halt in Zusammenfassungen so angesehen. Bin gespannt, wie du das einschätzt, aber mein Eindruck ist der Carlos Alcaraz, wohl gesundheitlich angeschlagen, hat nicht zu ganz großer Form aufspielen können. Er hatte noch eine kleine Chance, doch noch ins Halbfinale einzuziehen, hat er aber verpasst, weil er eben einen auf diese Woche insgesamt extrem stark und ja auch schon die letzten Wochen extrem stark aufspielenden Alexander Zverev traf. Große Frage bleibt also nach wie vor unbeantwortet. War das jetzt schwächer von Alcaraz diese Woche, weil er angeschlagen war, oder ist er einfach noch nicht der Indoor Spieler, während auf der anderen Seite Zverev eine Bombenwoche hinlegt und als Link schon zu unserem zweiten Thema Davis Cup nachher dann wiederum dickes Ausrufezeichen und Ach und Stöhn-Smiley-Emoji hinten dran. Ja, Mann, das hätte doch was werden können nächste Woche, wenn vielleicht am Freitag Deutschland gegen Spanien im Davis Cup aufeinander trifft. Aber jetzt spielt Zverev nicht und hinter Alcaraz sind Fragezeichen. Was weißt du?
Ja, also das erste Match gegen Rüd, da war Alcaraz platt. Der hatte irgendwie hatte eine Erkältung, spielt jetzt derzeit auch mit so einem Nasenpflaster, was, glaube ich, angeblich die Atmung verbessern soll. Ob das wirklich funktioniert, who knows? Aber er hat so ein lustiges pinkes Pflaster auf der Nase. Also gegen Rüd, da hast du schon gemerkt, dass er doch platt war. Alcaraz spielt nun mal. Oder eine seiner Stärken ist nun mal auch, dass er vieles erläuft und dich quasi zwingt, bestimmte Punkte einfach dreimal zu gewinnen. Und das konnte er nicht so aufs Tablett bringen. Man muss natürlich sagen, dass Rüd an dem Tag auch echt es dann auch ausgenutzt hat, einen wirklich starken Tag hatte. Aber Alcaraz ist mit den Matches besser geworden. Und auch gegen Zverev würde ich sagen, war er vielleicht noch nicht ganz bei 100%, aber auf jeden Fall deutlich besser unterwegs als gegen Rüd. Insofern scheint er das jetzt auch zu überwinden. Also für alle, die dann auf den Davis Cup setzen, da denke ich, bis dahin sollte er dann wieder fit sein, auch weil er ja jetzt nicht ins Halbfinale gekommen ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau, es sind
Casper Ruud ist
Sinner,
eben
Rüd
weitergekommen,
und
ne?
Fritz gegen Zverev, genau so. Und aber eins muss man sagen, Zverev spielt eine Bombenwoche. Also der ist richtig, richtig gut drauf und der hatte durchaus auch schwere Matches. Also die hat er zwar alle drei in 2 Sätzen gewonnen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eins, zwei, doch, müssten alles 2 gewesen sein. Aber die hat er auch wirklich selber gewonnen. Also er bewegt sich gut, die Vorhand funktioniert, spielt auch ordentlich taktisch und auch durchaus mit Finesse, hat auch ein paar feine Volleys und Netzbälle dabei. Also wirklich sehr, sehr gut. Aber vor allen Dingen eines finde ich, was auffällt, er spielt schon extrem bestimmend. Und das ist ja etwas, was man ihm gerne mal kritisch vorwirft, dass er sich in den entscheidenden Momenten ein bisschen zurückzieht und eben nicht die Entscheidung sucht und nicht die besten Punkte spielt. Und das hat er diese Woche definitiv gemacht. Also er hat sich da absolut nicht den Schneid abkaufen lassen, auch gegen Alcaraz. wo gerade der erste Satz extrem eng war,
Ja.
wirklich extrem eng war und der Tiebreak ein Genuss und den hat er wirklich mit einem fantastischen Halbvolley abgeschlossen, richtig, richtig gut, wo man wirklich sagen muss, also wenn er das halten kann, jetzt kommt der Test Fritz, der ist ja so ein bisschen in
Angst
seinem
Gegner.
Kopf drin, das wird mich jetzt mal interessieren, wie er das nachher macht. Aber die drei Matches, wirklich, muss man sagen, exzellente Leistung.
Und der Fritze hat gegen Medvedev gewonnen, dann 4-6, 4-6 gegen Jannik Sinner verloren und dann
Der ja
den,
sehr gut drauf ist. Also auch Jannik Sinner
ja, brutal, oder?
brettert da durch wirklich
Ja.
ganz eiskalt, wie man das von der Nummer 1 erwartet. Spielt er den Scheiß einfach runter. Man muss es so sagen. Es klingt fast schon etwas langweilig, aber der wedelt sich da einfach durch und gut ist.
Er ist ja auch ein bisschen langweilig. Also, das klingt jetzt
Ja.
sehr hart, aber er ist ja.
Ich weiß, was
Also,
du meinst, ja.
ja, wir haben es ein paar Mal schon, standen wir ja vor den Matches sozusagen, Sinner gegen Alcaraz und deswegen nochmal fantastisches Matchup. Ich glaube, da können wir uns wirklich noch auf sehr viele packende Duelle freuen. Für sich genommen, klar, ja, es ist ein anderer Typus in allen Belangen. Aber in der, nochmal ganz kurz in der Draufsicht, so auf die Woche, also wer eigentlich nur auf die Mütze bekommen hat, war der arme Alex de Minaur
Und Rublev.
und Rublev.
Ich glaube, Dimino hat doch ein Match gewonnen. Rublev hat richtig auf die
Ja,
Mütze
Rublev hat
gekriegt.
gewonnen und Demino hat auch nichts gewonnen, denn der war dann so ein bisschen vielleicht der versöhnliche Abschluss für Daniel Medvedev, dem es dann doch
Ja,
gelungen ist, nochmal ein
stimmt.
Match dieses Jahr zu gewinnen, der ja
Richtig.
gegen Demino gewonnen
Ich
hat
gucke gerade nach. Ja, du hast
mit
völlig recht.
6-2, 6-4. Also insofern, Demino und Rublev fahren halt mit dem Antrittsgeld nach Hause. Ich glaube aber, wir hatten es ja im Vorfeld gesagt, so wie letzten Endes so die Qualifikation gelaufen ist, war das auch abzusehen, ja. Erstaunlich aber eben, und du sprachst ihn gerade an, hätte ich gerne nochmal deine Einschätzung, ist dann doch Casper Ruud irgendwie Anfang der Saison gut, dann in der Versenkung verschwunden irgendwie, drohte aus den Top 500 rauszufallen, spielt jetzt Finals, steht im Halbfinale. Was ist denn mit dem los? Ich dachte, der kann nur Sandplatz.
Naja, er ist ja das dritte Mal jetzt bei den Finals im
Ja.
Halbfinale, also das macht er nicht zum ersten Mal. Hätte ich aber ganz ehrlich am Anfang des Turniers auch nicht erwartet.
Ja.
Da habe ich auch gedacht, oh, Rüd, aber ich weiß nicht, was es war, ob er da auf einmal gesagt hat, naja, komm, vorm Urlaub hau ich jetzt noch mal einen raus. Aber er hat sich wirklich zusammengefunden, spielt sehr kompakt. Der Aufschlag passt auch ganz gut. Das ist bei ihm ja auch immer so eine Sache. Das ist jetzt vielleicht nicht seine allergrößte Stärke. Aber vielleicht liegt ihm da auch der Belag in Turin. I don't know. Wirklich sehr, sehr gut. Also kann da auch extrem gut mithalten. Und ja, klar, hat im ersten Match davon profitiert, dass Alcaraz sich sicherlich nicht so wehren konnte. Aber das muss man sich auch nehmen. Also man hat jetzt auch im Match gegen Zverev gesehen, dass ein Alcaraz, der keine 100% spielt, immer noch verdammt schwerer Gegner ist. Aber wirklich, ich
Aber
kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was es ist, aber er hat eine gute Woche erwischt. Vielleicht ist es auch einfach nur das.
es ist wirklich krass. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ist jetzt relativ hart, mein Urteil, aber der hat eigentlich seit dem Halbfinale Roland Garros, also gegen Zverev verloren hat in vier Sätzen, hat er eigentlich nichts mehr, also in Anführungsstrichen nichts mehr gerissen. Wer bin ich, ein Viertelfinale bei den Olympischen Spielen niederzumachen und ein, was ist das, Achtelfinale US Open? Aber dazwischendrin Tokio erste Runde raus, Shanghai erste Runde raus, Basel raus, Paris erste Runde raus. Also wirklich viel gerissen hat er nicht. Und jetzt spielt er da nochmal so auf. Das ist doch
Ja, es ist auf
erfreulich für
jeden
den
Fall für
jungen Mann.
ihn toll ja, er ist da so ein bisschen der positiv raussticht, weil ansonsten würde ich sagen, von den anderen, dass Zverev und Sinner da oben stehen von der Leistung her, dann Alcaraz kommt, dann mit einem Abstand Medvedev und am Ende Rublev und Dymynor sind. Das konnte man ja so ein bisschen vorher, finde ich, so erwarten und hätte man auch so eingeordnet. Aber ich hätte Rüd tendenziell eher bei Medvedev einsortiert und man muss ihn jetzt definitiv mehr bei Alcaraz in der Ecke einsortieren. Und Fritz.
Wie findest du den eigentlich? Ich finde, der läuft manchmal so ein bisschen unterm Radar. Der hat sich echt etabliert.
Ja, er hat sich stabilisiert, das ist das. Also ich meine, ich habe Fritz, ich muss mal gucken, ich muss mal gerade gucken, welches Match ich gesehen habe von ihm. Ich muss mir die mal hier aufrufen. Moment. Ja, Fritz gegen Dömino habe ich gesehen. Und da hatte ich so das Gefühl, dass Fritz so ein bisschen, da war er mal wieder so auf seine klassische Art, so ein bisschen beinlahm. Der ist ja nicht der spritzigste Spieler. Hat es dann aber hinbekommen, weil er dann seine stärkste Waffe, den Aufschlag, gesammelt hat, dann zusammenbekommen hat. Ich glaube, Fritz hat sich halt einfach mit dem, was er kann, stabilisiert. Das kann er jetzt sicher abrufen und lässt sich da dann halt in bestimmten Stellen nicht so den Schneid abkaufen. Aber er ist jetzt im Vergleich zu Sinner, Alcaraz, Zverev und auch einem Rüd diese Woche, finde ich, noch ein bisschen eindimensional. Jetzt muss man halt gucken, ob er da auf seine Ich bin in Zverevs Kopf Geschichte setzen kann. Rein vom Verlauf her müsste Zverev das packen. Aber das stimmt schon. Der hat sich so ein bisschen heimlich da reingeschoben. Und wenn man ihn dann sieht von den Leistungen her und die Ergebnisse, die er erzielt, muss man sagen, steht er da auch durchaus zurecht, ne?
Total. All-time-high, fünfter der Weltrangliste.
Ist
Also
das
ich
seine
fände es
erste?
von...
Ist das die erste Teilnahme bei den Finals
Ja.
als voller Teilnehmer? Ich glaube, er war schon mal
Ja, er
als
war schon mal
Alternate
irgendwie
dabei.
als Alternate, aber er ist jetzt die aktuelle Nummer 5 in der ATP-Weltrangliste. Und es liegt jetzt natürlich nahe zu sagen, damit hat er seinen Karriere-High erreicht, denn vor den anderen vier, na, mit Abstrichen vielleicht Medvedev, wenn er weiterhin schwächelt, dann ist vielleicht sogar noch der vierte Platz drin. Aber wer weiß, vielleicht überrascht er uns ja nochmal. Ich habe ihn eigentlich über die Jahre auf der einen Seite immer interessiert beobachtet und war dann manchmal von ihm, ja, enttäuscht, weil er immer so ein gewisses, ich finde, der strahlte so ein gewisses Phlegma aus. Weißt du, so. Ja, so ein bisschen phlegmatisch, so ein bisschen so, boah, ja, so, boah, ich
Kommst du heute nicht, kommst du
hab, ja,
morgen,
oder der Hamburger war schlecht, den ich gestern Abend gegessen habe, irgendwie so, weißt du. Und das
Ja.
auf der anderen Seite führt dazu, dass man ihn, finde ich, wiederum als Spieler unterschätzt. Ja? Will sagen, wenn er dieses Phlegmatische, was ein bisschen einhergeht, auch du sagst das mit einer. Mit einer gewissen Athletik. Also natürlich ist das, du wirst nicht Nummer 5 in der Welt, wenn du kein Athlet bist, ja. Aber dort noch ein bisschen, ja, agilere Beine, bessere Bein- und Fußarbeit, dann, ja, kann so einer einen
Ja, du
Grand Slam
brauchst
gewinnen?
halt. Da muss man mal
Schwer,
gucken.
oder?
Also bei ihm merkst du halt, dass er jetzt nicht unbedingt Plan A bis D hat, sondern vielleicht einen Plan A und einen Plan B und dann wird es eng. Das ist, glaube ich, so ein bisschen sein Problem. Also du hast dann auch beim Match gegen Dömynor gesehen, hat am Anfang der Aufschlag noch nicht so gesessen, der erste vor allen Dingen. Und da merktest du schon, wenn er dann, und dann war er halt auch noch für seine Verhältnisse noch ein bisschen fußlahmer als sonst. Und dann merkst du schon, dass er dir dann halt Tür und Tor öffnet. Und dann konnte er sich aber fangen und dann hatte Dymynor im Gegenzug halt wieder nicht genug Waffen, um das dann auszunutzen. Da fehlt Dymynor dann noch so ein bisschen, gerade beim Aufschlag, die Möglichkeit, dir dann einfach das wegzunehmen, ohne dass du dafür was tun kannst. Weil Dömino muss halt über die Punkte, über die Rallyes gewinnen und das eröffnet halt mehr Chancen deinem Gegenüber. Das hat man schon gemerkt, dass wenn bei Fritz halt manches nicht so auf Top-Niveau ist, dass es ihm dann noch schwer fällt. Aber da robbt er sich ran und Klar, theoretisch machbar ist alles. So richtig auf dem Schirm für einen Grand Slam habe ich ihn jetzt noch nicht,
Nee.
weil dafür würde ich sagen, reicht es im Vergleich zu den anderen noch nicht. Aber ehrlich gesagt, sag niemals nie. Also, pff. Wir müssen auch
Gewinnt
mal
eher
gucken.
Taylor Fritz ein Grand Slam als es ein Grand Slam Turnier als es Alexander Zverev tut?
Spielerisch nein, vom Kopf würde ich sagen, momentan noch ja. Und am Ende muss man halt sich fragen, was ist wichtiger? Ich glaube, dass ein Taylor Fritz spielerisch schwächer ist als ein Zverev, aber im Zweifelsfalle mehr jemand ist, der dann mal die Eier raushängt und sagt, gut, dann beiße ich mich jetzt hier durch und setze alles auf eine Karte, dieses etwas Amerikanische. Aber wenn Zverev schafft, seine Durchsetzungskraft, die er hier bei den Finals gerade zeigt, mental, wenn er das schafft, endlich auch mal bei einem Grand Slam hinzulegen, dann ist Zverev vorn, würde ich sagen, rein von dem, was er kann. Aber es ist am Ende immer die Frage, gewinnst du halt über dein Können oder gewinnst du darüber, dass du dein Können in der richtigen Stelle dann auch abrufen kannst? Das ist
Ja.
wahrscheinlich am Ende das Letztere, ne?
Ich glaube, sportlich sozusagen würde ich sagen, ist es gewinnt eher Alexander Zverev noch ein Grand Slam-Turnier als Taylor Fritz. Und zwar liegt auf der Hand Paris. Ja? Ich glaube, dass das das Turnier ist, wo Alexander Zverev die größten Chancen hat, vielleicht doch noch einen Grand Slam-Titel zu erreichen. Im gesamten Setting her, inklusive also mit dem, was drumherum kommt. Wäre Taylor Fritz prädestiniert dafür, die US Open zu gewinnen, wenn er dann ein Turnier gewinnt? Da hat er aber das Problem, also stell dir das vor, hier 24.000 ausverkaufte Hütte in New York. Wir hatten das Thema ja dieses Jahr schon. Ja? US-Boy Taylor Fritz unten, das ganze Stadion hinter ihm. Aber da hat er das Pech, dass er jetzt gerade auf zwei Spieler vor ihm trifft, egal ob das Alcaraz ist und vor allen Dingen Sinner, die ihn, glaube ich, und damit schließt sich das dann im Vergleich zu Zverev, die ihn dann in so einem Finale sportlich in, ich möchte jetzt nicht böse sein, aber wirklich in Grund und Boden stampfen.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, wenn einer von beiden Grand Slam-Turnier gewinnt, dann ist es Alexander Zverev, aber wir werden sehen.
Wir werden es erleben. Also vom aktuellen Stand würde ich dir auch zustimmen, dass selbst wenn man dieses Mentale mit reinzieht, Zverev definitiv die besseren Karten hat. Nur am Ende ist das halt auch so ein bisschen eine Frage von, was kommt da zusammen, ne? Weil ich meine, du spielst ja nicht nur für die nur selber, sondern da steht ja auch noch jemand. Also es kommt auch extrem drauf an, wer dein Gegenüber ist.
So ist das. Wer ist dein Gegenüber? Ich habe dir vorhin was zugerufen, du hast gesagt, das müssen wir im Podcast besprechen.
Ich fand es so witzig, deswegen.
Ja,
Vielleicht teilt ja jemand deine
ja,
Gedankengänge.
genau, weil wir können noch gar nicht so arg viel jetzt über den Davis Cup nächste Woche sprechen. Also ist ja noch nichts geschehen, aber wir alle wissen und man kann es auch auf Social Media sehen, es ist die große Abschiedsvorstellung für Rafa Nadal. Alles ist schon geschmückt, große Werbebanner sagen ganz groß, danke Rafa. Die furchtbar verheerenden Wettereinbrüche, Starkregenfälle in den letzten Wochen in Spanien haben dann diese Woche auch Malaga noch erreicht. Kurze Zeit sah es ganz, ganz düster aus und ich hatte Sorge, dass meine Reise dahin im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt. Dem ist aber nicht so. Es wird ja bereits dort gespielt. Billie Jean King Cup der Damen findet statt und dann eben nächste Woche die Davis Cup Finals für eigentlich wissen es alle, die uns zuhören, aber ganz kurz nochmal, im Gegensatz zu früher, es ist nicht ein Aufeinandertreffen von zwei Nationen, sondern eine Finalwoche. Das heißt, es startet eben mit den Viertelfinals, die am Dienstag beginnen, eben dann mit dem Match Spanien gegen Niederlande und in der gleichen Gruppe sozusagen dann am Mittwoch Deutschland gegen Kanada. Und die Sieger dieser beiden Partien treffen am Freitag dann im Halbfinale aufeinander. Tja, Von der Papierform her würde man sagen, Spanien gegen, ja, und das ist jetzt die Frage, Alexander Zverev tritt nicht an, sehr schade, sonst hätte man gesagt, das könnte wahrscheinlich Spanien gegen Deutschland werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Struffi, Grapü und Co. alle das reißen. Also Spanien, Deutschland so. Und ich habe das Glück, dass ich ein Ticket habe für Freitag und auch für Mittwoch, aber vor allen Dingen fürs Halbfinale. Und die Leute sagen mir, das ist sehr großartig und das ist sehr toll. Und dann sage ich, ja, finde ich auch toll. Aber ich habe echt so eine Gewissensfrage. Also ich bin ja für Spanien. Ich hätte gern, dass das Ding Spanien gewinnt. Und dann ist es aber so, dass ich gedacht habe, aber irgendwie fände ich es cool, wenn am Freitag Deutschland gewinnt, weil ich dann beim letzten Match von Nadal mit dabei war. Weil fürs Finale habe ich keine Karte. Ist das ein legitimer Gedanke? Darf man so krude denken?
Ja, natürlich, du denkst ja so. Also
der Gedanke möchte, ja, eben.
Der Gedanke existiert ja. Also
viele werden sagen, ist doch gut, dass du für Deutschland bist, ja.
Ja, ich meine, ich kann das verstehen irgendwie, ne?
Mich, oder?
Doch, ich kann das verstehen. Echt? Also, weil irgendwie einerseits klar, ich wünsche es Nadal, dass er da irgendwie mit dieser hässlichen Salatschüssel noch rausgeht zum Schießen.
Aber du wünschst es mir mehr, dass ich bei seinem letzten Spiel dabei bin.
Nee, sorry.
Okay, gut. Also dann doch.
Spannend. Ja, also ich meine, ich sag mal so. Du kriegst ja auf jeden Fall irgendwas.
Ja, aber das ist ja jetzt wieder Raupe nimmersatt. Ich will ja das Ganze. Jetzt werden Leute sagen, dann bleib halt gut bis Sonntag und leg 40.000 Euro auf den Tisch.
Ja, you want it all, you want it now. Sorry, ist aber halt nicht. Ja. Ne?
Ich habe schon überlegt, vielleicht ankert ja vor Malaga oder dann nebendran an Marbella irgendwie so ein Oligarch mit seiner dicken Yacht, und wenn ich mich da irgendwie verdinge und diese Yacht schön putze oder sowas, vielleicht kann der mir noch ein Ticket besorgen dann für Sonntag und dann
verlängern. Ja, oder du gehst in Malaga in irgendeine schöne Bar. Da wird
das ist doch nicht das Gleiche.
Ja, sorry, aber dann kannst du zumindest spanische Begeisterung, wenn Nadal dann die Salatschüssel hält, zumindest noch irgendwie mehr mitkriegen, als wenn du in Deutschland auf deinem Sofa hängst.
Als wenn du in Deutschland, und jetzt die Frage, wo kommt es hin, The Zone gucken musst.
The Zone, ja.
Kommt das
The Zone? Wir mussten echt googeln, wo es ist. Ja, es kommt auf The Zone. Also alle, die einen The Zone-Account haben, können das wohl gucken. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich auch nur die deutschen Matches. Oder nee, ich glaube alles. Also es war sehr bizarr. Warte, ich gucke noch mal nach. Doch, bei The Zone läuft die Davis Cup Finals 2024 Übertragung wieder Livestream.
Okay.
Wer aber die deutschen Matches nur gucken möchte, der kann auf, jetzt kommt es, keine Ahnung, was das war vorher, DF1 gehen online. Das ist irgendeine Streaming-Plattform, von der ich in meinem Leben noch nichts gehört habe.
DF1 und zeigt Dokus, Reportagen, Magazine, Quizshows, Wetter und Live-Sport. Okay.
Okay, es ist eine Online-Streaming-Plattform offensichtlich, und dort ist tatsächlich für Mittwoch abends dann, nicht abends, stimmt gar nicht, ab 12 Uhr, also ab mittags, der Davis Cup Deutschland, Kanada eingepreist. Also zumindest das kann man gucken. Will man aber den ganzen Bums haben, dann muss man ein DAZN-Abo besitzen.
Oh, das wird teuer wieder.
Irgendwie 7 € im Monat.
Also es gibt kein Pay-Per-View. Also wer dann am Sonntag das Finale zwischen... Der
muss dann halt das Abo wieder kündigen, glaube ich.
Ach ja, das ist doch alles Käse wieder.
Natürlich ist das Käse, aber ich sag mal, theoretisch das. Also oder irgendwie in Fragen, während der Zone Zugang hat, ob man vielleicht mal teilen darf.
Gut. Also, dann nehme ich jetzt mal mit, ich soll nicht so viel rumheulen, sondern dankbar sein, dass ich das überhaupt machen darf und kann. Da hast du auch vollkommen recht. Ja, ich habe währenddessen mal nachgedacht. Nicht, dass hier jetzt ich 1000 Beschimpfungen kriege, sondern ich bin dankbar dafür, tolle Matches, überhaupt geiles Tennis zu sehen dort. Bestimmt auch ganz tolle, begeisterte Zuschauer. Und wer weiß, manchmal öffnet sich ja noch so ein Türchen.
Es wird sich fügen, Wie auch immer.
So machen wir das. Türchen ist ein gutes Stichwort, weil wenn wir danach aufnehmen, dann sind wir fast schon im Dezember. Müssen wir überlegen, ob wir mal wieder einen Adventskalender machen jetzt. So ein Tennisproleten-Adventskalender auf Social Media. Wir müssen mal wieder was für unsere Follower tun.
Ja, echt die Arme.
Wir stagnieren brutal, ja. Wir brauchen mehr Clickbait. eins kann ich aber jetzt schon sagen, wir machen auf jeden Fall im Dezember natürlich wieder unseren Jahresrückblick mit, was hat uns beschäftigt, rund ums Tennis natürlich, nicht um Fashion, nicht um Politik. Rückblick, dann natürlich große Vorschau aufs nächste Jahr und dann geht's schon wieder los. Und ich habe dieser Tage gelesen, das Starterfeld in Brisbane, sowohl bei Damen als auch Herren in Australien, fantastisch, inklusive des Headliners Nick Kyrgios. Nick Kyrgios kommt zurück auf die ATP-Tour. Gut oder schlecht?
Gut, definitiv gut.
Ja, besser als ihn als Kommentator mit frauenfeindlichen Kommentaren zu hören?
Nick Kyrgios ist ein guter Kommentator, das muss man ihm lassen.
Ja.
Also was die Qualität der Informationen angeht zum Tennis, die du bekommst,
total.
Excellent, excellent.
Geliebt.
Kann man nicht anders sagen, dass er natürlich zwischendrin mal, wie so mancher andere, ich meine, hat ja jetzt John Wertheim auch lernen müssen, dass so ein Mikro halt auch schon mal an ist, dummerweise. Ja. Da muss man halt einfach mal ein bisschen aufpassen. Aber für sowas gibt's ja dann auch, kriegst du dann ja meistens online deine Quittung. Und nein, du wirst nicht gecancelt, sondern du musst halt einfach dann ertragen, dass dir ziemlich viele Leute heutzutage dann schnell ihre Meinung geigen können. Das sind halt die Konsequenzen des Internets, dass man halt nicht nur von 3 Leuten in der direkten Umgebung die Meinung gegeigt bekommt, sondern dann von 300.000 oder so. Aber ich denke, für den Sport wird es auf jeden Fall gut sein, wenn er da ist. Weil er spielt gut, es macht schon Laune. Und wenn man seinem Kommentar folgt, muss man sagen, dass er diesen Sport durchaus auch versteht. Das ist also nicht alles nur Hexerei, was er da macht, sondern er hat schon Ahnung von dem, was er da tut.
Ach, total. Und man kann es immer nur wieder sagen, einer der talentiertesten. Das klingt so gönnerhaft, ne? Aber es ist ja wirklich so einer der talentiertesten Spieler, die das Tennis in den letzten 20 Jahren hervorgebracht hat. Talent alleine reicht nicht. Wissen wir, haben wir schon häufig hier besprochen. Für mich eben auch gute News, verbunden mit der Hoffnung, dass er in dem Sinne ernsthaft zurückkommt, dass er auch wettbewerbsfähig ist. Also, dass er seinen Body in Form gebracht hat, nicht nur mit dem sowieso vorhandenen Spielwitz und seinem Talent, sondern auch mit einer, sagen wir mal, stabilen Physis und auch einer stabilen Psyche. Und das meine ich überhaupt nicht haha, sondern jetzt im Sinne von positiv für ihn. Denn er selber hat es ja auch schon mehrfach kundgetan, dass er an der Stelle durchaus auch eine gewisse Labilität hat. Und insofern, dass er wirklich rund erneuert, vielleicht hat ihm dahingehend die Pause auch gut getan, dass er rund erneuert zurückkommt. Es kann im Tennis nur gut tun. Ein sportlich starker Nick Kyrgios wäre wirklich noch mal was, was dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr Salz und Pfeffer in die Suppe reinbringt. Hm?
Ja. Jo. Ich glaube, das ist dann das Wort zum Sonntag, wa?
Genau, dass dieser Tage, was 800 Jahre alt wird, habe ich gerade heute Morgen in der Zeitung gelesen. Aber
weißt du schon wieder mehr als ich?
Ja, aber das hat jetzt wirklich nichts mit Tennis zu tun. In diesem Sinne, wenn ihr Häme oder Spott oder was auch immer über mich ausschütten wollt oder sagt, seid doch froh, dass du einfach hinfährst. Wenn ihr ansonsten Meinungen und Kommentare habt zum Thema Turin, Mailand für die ATP Finals, zum Thema Davis
Cup. Hauptsache Italien.
Ja, Hauptsache Tennis, würde ich mal sagen. Dann lasst uns das gerne wissen über Instagram, über, keine Ahnung, X sind wir auch noch. kontakt@tennisproleten.de ist die Mail. Wir freuen uns immer gerne und vor allen Dingen würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast folgt und ihn auch bewertet, weil wir würden gerne noch ein paar Leute mehr erreichen. Wir hören immer wieder, dass es Menschen gibt, die sagen, ach, sowas gibt's von euch, das wusste ich gar nicht, ja, das ist ja interessant. Also wir scheitern im Moment nicht an der potenziellen Audience, die es in Deutschland für sowas gibt, sondern eher, dass wir noch ein bisschen bekannter werden könnten, als wir es eh schon sind. Insofern empfehlt uns gerne weiter. Genug gelabert. Henrike, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Euch allen viel Spaß bei den ATP Finals. Bis nächste Woche. Ciao. Ja.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.